0355, der Cottbus-Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus.
0355 und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.
Das Böse ist immer und überall und es war auch in der DDR zu Hause. Mord und Totschlag im Arbeiter- und Bauernstaat, schwere Vergewaltigungen und grausamste Verbrechen waren in den Medien des untergegangenen Landes aber kaum zu finden. Zu sehr waren die Parteioberen darauf bedacht, das Märchen vom Staat, in dem alles in bester Ordnung ist, aufrechtzuerhalten. So hält sich bis heute bei vielen das Gefühl, in einem viel sichereren Land gelebt zu haben, wo man Kinder bis spätabends auf der Straße spielen lassen konnte und niemandem etwas passiert ist. Seit 10 Jahren räumt der ehemalige Chefreporter der Lausitzer Rundschau mit diesem Märchen auf. In 7 Büchern erzählt Wolfgang Swart über 100 Kapitalverbrechen in der DDR und vor allem auch in der Lausitz nach. Er hat jahrelang über Gerichtsakten gesessen und holt Fälle ans Licht, deren Details grausamer kaum sein können und von denen die meisten DDR-Bürger nichts geahnt haben. Warum hat die DDR das alles verschleiert? Was waren die Motive der Mörder und warum schreibt Wolfgang Swart nach 7 Büchern nicht weiter? Das alles verrät er uns jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Wolfgang Swart, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Ich muss gleich dazu sagen, wir duzen uns, weil wir kennen uns schon so viele Jahre.
So lange schon.
Wir haben uns mal kennengelernt, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber beim FC Energie Cottbus. Damals war Wolfgang Swart als Chefreporter der Lausitzer Rundschau immer wieder abgestellt, obwohl kein Sportreporter, aber immer wieder abgestellt ins Stadion. Hatte das damals so einen hohen Stellenwert hier bei der Lausitzer Rundschau, dass das so war? Oder war das persönliches Interesse?
Das Energie Cottbus hatte natürlich einen hohen Stellenwert und zwar auch mein persönliches Interesse. Ich hatte allerdings immer meistens das Pech, dass ich zu Auswärtsspielen fahren musste. Und Energie Cottbus hat fast jedes Auswärtsspiel verloren, wo ich Berichterstatter war.
Das stimmt. Damals unheimlich auswärts schwach, heimstark. Das waren die großen Zeiten. Bundesliga, zweite Bundesliga. Das waren so die Zeiten.
So ist es.
Wann zum letzten Mal im Stadion gewesen?
Oh, das war schwierig. Also es war die vorige Saison, wo ich einige Male im Stadion war. Ja. Und dieses Jahr durch Corona das natürlich nicht
jetzt
mehr.
Ja, letzte Saison und diese, da ist ja nicht so viel los. Ehemaliger Chefreporter der Lausitzer Rundschau, Wolfgang Swart, wann war dieses Kapitel deines Lebens zu Ende?
Also ich bin vorzeitig in Ruhestand gegangen mit 61, da gab es diese Altersteilzeit. Endgültig zu Ende war es 2010. Mein Motiv war, ich habe ja fast mein ganzes berufliches Leben bei der Lausitzer Rundschau verbracht.
Ja.
Und dann kam so eine Zeit, wo neue Kollegen kamen und die kamen dann mit vielen guten Ideen. Und dann habe ich immer gesagt, na guck doch mal ins Archiv der Lausitzer Rundschau. Das habe ich schon vor 2 Jahren mal gemacht oder habe ich gerade erst gemacht. Ja. Und dann dachte ich mir, das muss ich irgendetwas anderes anfangen. Und da gab es noch diese Möglichkeit der Altersteilzeit und das habe ich genutzt. Auf ein paar D-Mark und Euro verzichtet, weil es mit Abschlag war, aber das macht ja nichts.
Ja, aber irgendetwas anderes ist ja eine richtig tolle Sache geworden. Es ist eine Buchreihe geworden, mit der Wolfgang Swart sich inzwischen beschäftigt und einen, ich will mal sagen, zweiten Namen gemacht hat. Und das sind Bücher, über die wollen wir heute sprechen in diesem Podcast. Die sind unfassbar interessant und wer sie noch nicht gelesen hat und wer sie noch nicht in der Hand gehabt hat, nach dieser Sendung, nach diesem Podcast, bin ich sicher, geht es los, dass man sich in diese Buchreihe hineinliest. Die Bücher heißen Das Feuerdrama von Cottbus beispielsweise oder Tödliche Spreewaldliebe oder Die Schneeleiche von Lübben. Genau, oder auch Die gepfählte Frau. Also alles Titel, die schon richtig neugierig machen. Und es geht in diesen Büchern um, und das ist ganz wichtig zu sagen, um wirklich reale Fälle. Das ist nichts Ausgedachtes, das sind reale Fälle, die nacherzählt werden.
So ist das. Das ist alles faktenbasiert, was ich geschrieben habe. Bestimmte Dinge sind natürlich journalistisch auf oder journalistisch aufgearbeitet. Aber die Fakten, die stimmen so, die sind aus den Akten entnommen und bestimmte Dialoge, die habe ich dann sozusagen etwas verfeinert, weil das, was man dann in den Akten findet, muss man einfach mal auch ein bisschen übersetzen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Interesse der Leserinnen und Leser an den Büchern ist wirklich dadurch geweckt, dass die Fälle alle in ihrem unmittelbaren Umfeld teilweise passiert sind. Also da passierten Gewaltverbrechen, von denen die Bürgerinnen und Bürger relativ wenig erfahren hatten in der DDR.
Ja, das ist ein wichtiges Thema, darauf kommen wir noch zu sprechen, wie die DDR mit Kriminalfällen, mit Kriminalität umgegangen ist. Ich möchte zunächst auf was anderes kommen, nochmal auf diese Geschichte, dass es eben tatsächlich authentische Fälle sind. Das scheint ja auch gerade so eine richtige Welle zu sein, also dieses True Crime. Es gibt verschiedene Podcast-Formate beispielsweise auch, die reale Fälle nacherzählen. Mir fällt da der Zeit-Podcast ein, Zeitverbrechen. Ist das auch etwas, was sich in den letzten Jahren verstärkt entwickelt hat, dass wir ja in die Abgründe der Kriminalität auch genauer blicken wollen über Bücher oder Podcasts oder auch Filme?
Offensichtlich ist es so.
Ja. Woher könnte das kommen?
Kann ich vielleicht gar nicht so sagen. Aber weil man gerade diese Fälle, die aus der DDR waren, wie du schon gesagt hattest, die Leute haben ganz wenig davon erfahren. Natürlich, auch in der DDR gab es Öffentlichkeitsarbeit, aber die beschränkte sich in aller Regel auf eine kurze Nachricht, die Polizei bittet um Mithilfe, das und das ist passiert. Und nach 2 oder 3 Tagen in aller Regel war die Aufklärungsquote sehr, sehr hoch. Dann stand wieder eine Meldung in der Zeitung, der Täter ist gefasst, die Polizei bedankt sich bei den Leuten für ihre Mitarbeit, für ihre Hinweise und das war's dann. Obwohl, auch das muss man sagen, Gerichtsverhandlungen auch in der DDR öffentlich waren. Aber es war eigentlich niemandem bekannt und so ging das dann eben unter. Bis auf einige wenige sehr spektakuläre Fälle, kommen wir vielleicht noch drauf, Die dann auch wirklich sehr öffentlichkeitswirksam in der Fahndung und in der Auswertung waren.
Ich erinnere mich in meiner Jugend, da hatten meine Großeltern die Wochenpost. Ja. Und in dieser Wochenpost wurde immer so ein Kriminalfall aus dem Gerichtssaal erzählt. Das war immer etwas, da hat man, glaube ich, die Zeitung auch für gekauft. Das war immer etwas sehr, sehr Spektakuläres. Ich glaube, das ist vielleicht auch so die Faszination, die jetzt an diesen Büchern ist, dass es eben wirklich Dinge sind, die ja überall passieren könnten, vor unserer Haustür.
Ja, Gerichtsberichte gab es auch in der Lausitzer Rundschau schon, als ich 1970 angefangen habe bei der Lausitzer Rundschau in Hoyerswerda. Ich bin gebürtiger jetzt Sachse, wobei ich natürlich mich als Brandenburger fühle. Da gab es auch Gerichtsberichte, aber das waren eben ja Allerweltskriminalität. Da gab es mal Betrug und mal eine Schlägerei und so, aber über Gewaltverbrechen hat man nichts gelesen.
Ja. Warum
kaum etwas gelesen.
Warum war das so? War das reine Propaganda?
Ja, diese Kapitalverbrechen gab es ja in der offiziellen Politik, gab es die ja eigentlich nicht. Und man muss auch sagen, möglicherweise haben wir Journalisten auch selbst eine Schere im Kopf gehabt und haben gesagt, kriegst du eh nicht durch, also brauchst du nicht drüber schreiben. Als ich noch in Hoyerswerda war, in der Lokalredaktion, da gab es ein Gewaltverbrechen, ein Tötungsverbrechen, 5 Häuser von mir entfernt. Und ich habe es nicht erfahren, nur durch die Polizeimeldung, aber da stand ja nicht da, wo das war, sondern dann war es das auch.
Was hat die DDR damit bezweckt, dass die Menschen sich sicher fühlen? Was könnte es gewesen sein?
Ich glaube, ja, sicherlich war dieses Sicherheitsgefühl war ein Motiv und dieses Sicherheitsgefühl in Anführung, das hat sich ja auch nach der Wende immer wieder fortgesetzt. Bei vielen Kapitalverbrechen, die dann öffentlich wurden, haben die Leute gesagt, das gab es in der DDR nicht.
Ja.
Es gab in der DDR fast alles. Was es vielleicht weniger gab, das war das Mordmotiv Habgier. Ja, was wollte man in der DDR groß stehlen? Es gab dann höchstens beim Handwerker mal vielleicht, wenn man ein paar Fliesen braucht oder so. Aber das passierte nicht. Also dieses Mordmotiv Habgier war wirklich äußerst selten. Mhm. Aber alles andere gab es auch in der DDR. Also nicht in der Häufigkeit wie in der Bundesrepublik, da gibt es ja Statistiken. Aber so groß war der Unterschied wieder auch nicht. Ja.
Also ganz trügerisch, dieses Gefühl, sicher zu sein und die Kinder auf der Straße spielen lassen zu können.
Das war auch einmal ein Motiv für mich, als ich angefangen habe, diese Bücher zu schreiben, dass dieses scheinbare Sicherheitsgefühl, dieses, das gab es in der DDR nicht, mit diesem Vorurteil etwas aufzuräumen und anhand von authentischen Kriminalfällen darzustellen, es gab auch das und Gewaltverbrechen sind nicht in jedem Falle systembedingt.
Wenn du jetzt in die Gerichtsakten schaust, bist du da selbst manchmal überrascht über die Dinge, die sich dort auftun, über die Abgründe? Ich meine, das sind ja teilweise Fälle, die liegen schon sehr, sehr lange zurück.
Ja, natürlich. Ich hatte ja erst als ich angefangen habe, diese Bücher zu schreiben, die Möglichkeit, solche Akten einzusehen. Und das war schon sehr interessant und vieles konnte ich mir wirklich auch schwer vorstellen, was es da an menschlichen Abgründen gab.
Ja. Wie liest sich das? Ist das eine Gerichtsakte? Da muss ja im Prinzip alles drinstehen. Das ist doch sicherlich manchmal etwas auch sehr grausig.
Das ist sehr grausig, ja. Natürlich, das steht alles drin. Und der ehemalige Generalstaatsanwalt Professor Rautenberg, der leider verstorben ist, mit dem habe ich mich dann, als ich diese Akten endlich bei der Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg an der Havel hatte, habe ich mich mit ihm unterhalten und er hat auch in einem Vorwort geschrieben, dass die Arbeit der Kriminalpolizei in der DDR äußerst akribisch war und da wurde alles aufgeschrieben. Also da wurde nichts dazu gemacht, da wurde nichts weggelassen und das war schon ja interessant, aber zum Teil auch sehr gruselig. Und ich muss mal sagen, ne, meine Frau hat dann öfters mal mit mir geschimpft, warum ich schon wieder so einen Fall hatte. Also der sexuelle Gewalt, Alkohol, das waren so sozusagen viele, viele Anlässe für solche Taten.
Macht das was mit einem? Hast du das Gefühl, dass ja du jetzt öfter mal in die dunkle Ecke schaust, ob da jemand steht oder trägst du das lange mit herum, wenn du das liest?
Also ich schaue nicht um die Ecke und gucke, ob da eventuell jemand steht. Man muss als Autor von solchen Geschichten sich einen gewissen Abstand schaffen. Man muss die Routine besitzen, sich das nicht so zu Herzen zu nehmen. Ich habe ja meine Frau erwähnt, die dann mal mit mir geschimpft hat. Frauen sind da anders, die nehmen sich das auch mehr zum Herzen. Aber wenn ich das aufschreiben will und mich an die Fakten halten will, dann muss ich bestimmte Emotionen auch weglassen.
Welche sind das? Wut? Trauer oder?
Entsetzen.
Entsetzen, ja.
Entsetzen, ja. Wut. Mitgefühl.
Ja.
Mitgefühl, gerade dann. Es gibt zwei Fälle, wo ich mit Angehörigen von Gewaltverbrechen gesprochen habe. Und das hat mich wirklich sehr aufgewühlt.
Ja. Viele der, also Angehörige oder auch ja Opfer selbst, leben ja möglicherweise noch. Das sind ja nicht alles Mordfälle, die da drin stehen, oder? Sind es alles Mordfälle?
Es sind in aller. Es sind Tötungsverbrechen,
fast
ja.
Fast alles.
Also die Opfer leben leider nicht mehr. Aber
die Angehörigen, gab es da Reaktionen mal auf die Bücher?
Reaktionen, ja, ich habe schon erwähnt, zweimal war ich bei Angehörigen. Ich habe viele Angehörige oder mehrere Angehörige angeschrieben. Allerdings gab es nur in zwei Fällen eine Rückantwort, wo die Eltern, gerade von ermordeten Kindern, dann bereit waren, darüber zu sprechen. Und da muss ich sagen, das war sehr, sehr bewegend. Und das da kommt man dann ins Grübeln.
Ja, ja. Das sind Fälle vor allem aus der DDR. Gibt es auch welche in den Büchern aus der Neuzeit und gibt es da Unterschiede in den Verbrechen? Wir hatten vorhin schon die Motive, Habgier.
Ja, es sind überwiegend Fälle aus der DDR. Ja. In dem neuen Buch, das Feuerdrama von Cottbus, da wird man das lesen. Das sind Fälle, die nach der Wende passiert sind, aber die ihre Wurzeln zum großen Teil auch schon in der DDR hatten, in der Entwicklung. Das merkt man dann, wenn man Lebensläufe verfolgt. Das sind zum großen Teil aus zerrütteten Familien, kommen die nicht in jedem Fall, aber vielfach kommen die aus zerrütteten Familien.
Und das ist offensichtlich immer so ein Cocktail, wo man sagen kann, das beginnt vielleicht eine kriminelle Karriere?
Ja, das ist ein Indikator. Aber der Mensch wird ja nicht als Mörder oder als Mörderin geboren, sondern das entwickelt sich. Und das ist schon zu sehen, dass die Täter zum großen Teil aus zerrütteten Familien kamen.
Ja. Wenn du diese Bücher schreibst, wenn du über diese Fälle schreibst, dann liest du ja sozusagen Gerichtsakten, um sie zu übersetzen. Das heißt, zu jedem dieser Fälle hat es einen Gerichtsprozess gegeben, hat es Täter gegeben.
Ja.
Ist das Urteil für dich immer nachvollziehbar?
Eigentlich muss ich sagen, ja.
Ja,
ja, weil die Kriminalpolizei in der DDR hat sehr akribisch gearbeitet, hat sehr schnell gearbeitet. Und ich hatte ja den Generalstaatsanwalt Professor Woddenberg schon erwähnt. Wir saßen dann mal in der Bibliothek. Ich saß in der Bibliothek in der Generalstaatsanwaltschaft und habe in den Akten geblättert. Und dann kam der Professor Woddenberg an und setzte sich zu mir und dann haben wir ein Schwätzchen gemacht. Und da hat er zum Beispiel auch gesagt, wenn man Akten vergleicht, die in der DDR geführt wurden und die heute geführt werden, da sagt er, da gibt es eigentlich keinen Unterschied, was die Akribie angeht. Und auch der Bundesgerichtshof hat mal in einem Urteil geäußert, dass die Staatsanwälte und die Richter in der DDR bei Kapitalverbrechen sehr, sehr gewissenhaft gearbeitet haben.
Und sonst im Strafmaß, merkt man da, dass das zwei unterschiedliche Systeme waren oder eher nicht?
Ja, natürlich. Ja. Die Strafgesetzbücher der DDR und der BRD waren im Detail manchmal unterschiedlich. Beispielsweise jetzt gibt es bei Mord eigentlich nur die lebenslange Freiheitsstrafe. Mhm. In der DDR ging Mord von 15 Jahren bis lebenslänglich. Für Jugendliche ist das Strafmaß im jetzt geltenden Recht der BRD milder als das in der DDR war. Also ein jugendlicher Mörder oder ein Mörder im heranwachsenden Alter, der konnte auch zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt werden. In der BRD sind 10 Jahre die Höchststrafe.
Ja. Du hast Fälle mitgebracht. Du hast Fälle mitgebracht. Und natürlich, ich glaube, die Hörer sind darauf gespannt, dass wir wenigstens ein bisschen mal in den Büchern schmökern und vielleicht den einen oder anderen Fall mal nacherzählen. Mhm. Welcher könnte der erste sein?
Also ich habe einen Fall mit, den ich vielleicht im Laufe unserer Unterhaltung dann doch nochmal lesen möchte. Aber es gibt ja bekannte Fälle, beispielsweise der Pinoisee-Mord, als am Pinoisee ein Mädchen ermordet wurde aus sexuellen Motiven. Oder den Trabi-Mord, der ebenfalls bekannt ist. Es gibt einen sehr bekannten Fall, wo ein Mädchen auf dem Weg zur Schule urplötzlich verschwunden war und niemand wusste, wo sie ist. Und bei der Recherche hat sich dann ergeben, dass das, was da passiert ist, schon einmal Anfang der 50er Jahre genau auch an dieser Schule passiert ist.
Jemand, der nach so vielen Jahren wieder zugeschlagen hat?
Nein, das war nicht der gleiche.
Das war nicht der gleiche, sondern die
Herangehensweise war sozusagen die gleiche. Also ich kann sagen, die Schülerin auf dem Weg zur Schule, der Hausmeister hatte sozusagen ein Verhältnis mit dem Mädchen. Er ist sogar nicht auf frischer Tat ertappt worden, sondern es hat sich in der Schule herumgesprochen. Da hat der Direktor dann Du-Du gemacht und dann war's das. Und das Mädchen wollte dann irgendwann mal sich nicht mehr missbrauchen lassen und hat das dem Hausmeister gesagt. Und er hat dann natürlich Angst bekommen und dann war an dem Tag, als das passiert ist, das Mädchen wieder auf dem Weg zur Schule, hat unterwegs noch eine Bekannte getroffen, die kam vom Blumenladen, das war also die Karl-Blechen-Schule, wo das passiert ist, hier in Cottbus, noch unterhalten, unterwegs hat das Mädchen noch ein Kätzchen gestreichelt, was dort rumgestreunert ist, es war also ein ganz liebes Mädchen und dann kam sie in die Schule und der Hausmeister hat sie sozusagen schon wieder erwartet und wollte sich von ihr befriedigen lassen. Das wollte das Mädchen nicht mehr. Und der Hausmeister, der hatte schon irgendwie damit gerechnet. Und was ist passiert? Er hatte sich ein Stuhlbein schon zur Seite gestellt und hat dann das Mädchen mit dem Stuhlbein erschlagen. Mhm. Und dann wollte er die Spuren verwischen. Und die Spuren verwischen, das war für ihn, das Mädchen zu verbrennen. Ja. Das hat er dann auch gemacht. Und die Aufklärung, das ist so ein Beispiel, wie akribisch Kriminalpolizisten dort arbeiten, im Verbund mit Kriminaltechnik, mit der Gerichtsmedizin und so weiter. Also da gab es zwischen der DDR und der BRD überhaupt keinen Unterschied.
Ja.
Die Öffentlichkeit hat in dem Falle sogar sehr viel erfahren. Aha. Weil das Mädchen war verschwunden. Und es wurde ein Riesenaufwand betrieben, auch durch Aufrufe der Polizei mit Lautsprecherwagen. Der Hubschrauber war im Einsatz. Hubschrauberlandeplatz war das ehemalige Max-Reimann-Stadion, das heutige Sportzentrum. Es wurden Gartenanlagen durchsucht mithilfe der Kleingartensparten. Im Spreewald wurden die Fliese abgesucht. Also das war wirklich sehr, sehr öffentlichkeitswirksam. Und die ganze Geschichte wurde dann nach und nach, es ging erst in Cottbus-Stadt los, dann in Cottbus-Land, damit gab es ja noch diese Trennung Cottbus-Stadt, Cottbus-Land. Und dann ging das auch über den Bezirk Cottbus hinaus. DDR-weit, Kriminalisten aus mehreren Bezirken waren dann hier im Einsatz. Also das war sehr, sehr öffentlichkeitswirksam.
Wie lange hat es gedauert, bis man den Täter hatte? Ist das bekannt? Das
mehrere Wochen hat das gedauert, bis man ihn überführen konnte. Was ganz interessant war, es war ja praktisch nur noch die Asche da.
Ja.
Und dann gab es ein Experiment dort in dem Heizungskeller. Da wurde ganz genau der Kessel angeheizt auf die Temperatur, die damals war. Und dann hat man den Kadaver eines Kalbes dort in die Glut geschmissen. Und um festzustellen, ob es möglich ist, sozusagen an der Farbe der Asche zu sehen, ob dort ein Kadaver, also ein Mensch, oder in dem Falle dieser Kalbskadaver, ob das in der Farbe einen Unterschied macht. Mhm. Und in der Tat war das ein Unterschied und der damals Tatverdächtige wurde dann in das Vernehmungszimmer geführt und als er dann, es waren glaube ich 3 oder 4 Gläser mit Asche, die dort standen, und als er das gesehen hat, dann wurde er sozusagen, hat er das große Zittern bekommen und hat dann letztlich diese Tat gestanden.
Hat gestanden. Wäre es denn möglich gewesen, ohne DNA-Analyse, die es ja damals noch nicht gab, den zu überführen? Kann man das sagen?
Naja, es gab ja Indizien, nicht? Ja. Es war ja dann bekannt durch die Ermittlung, dass er zu diesen Mädchen ein besonderes Verhältnis hatte und leider auch ein intimes Verhältnis. Hätte man konsequenter reagiert im Vorfeld, wäre der Mord vielleicht zu verhindern gewesen, aber es ist eben nicht passiert. Also es gab da viele Indizien, die auf ihn hingedeutet haben, zum Beispiel war bekannt, dass sein Heizungskeller nicht besonders gepflegt war, aber merkwürdigerweise nach diesem Verschwinden des Mädchens war sehr, sehr gut gepflegt, da war keine Asche mehr da und nichts.
Ja. Das ist nun ein Fall, der, wie du sagst, sehr bekannt geworden ist. Gibt es Fälle, auf die du stößt, wo du denkst, das gibt's doch nicht, dass sowas passiert ist und niemand hat es in der Öffentlichkeit erfahren?
Es waren ja fast alle Fälle, die wie schon gesagt, in der Ausführlichkeit nicht bekannt waren. Natürlich, zum Beispiel gab es in Hoyerswerda ein Verbrechen, ein Bleichgässchen, wie ist das? Ich war vielleicht das Bleichgässchen, ich habe ja damals in Hoyerswerda gewohnt, das war vielleicht ein Kilometer von mir entfernt, und das Bleichgässchen, das war schon bekannt, ne? Wo ein Ingenieur aus dem Ankerglaswerk Bernsdorf auf der Heimfahrt eine junge Frau kennengelernt hat. Die kannten sich schon aus dem Betrieb. Dann ist man sich näher gekommen. Es war dann schon Abend. Und die junge Frau, sie wollten dann in Hoyerswerda noch irgendwo in die Gaststätte gehen. Das nach 22 Uhr war das ein bisschen schwierig. Das war meistens zu. Und naja, sie wollte sozusagen diesen Ingenieur verführen. Mhm. Und der hatte natürlich Fracksausen, er war verheiratet, hatte mehrere Kinder. Und da in diesem Bleichgässchen, da kam es dann zu Handgreiflichkeiten. Er hat diese junge Frau erwürgt und ist dann geflüchtet. Aber bei Recherchen im Betrieb und in der Umgebung, da war noch so ein Club in der Nähe, Krabat hieß der damals. Die kamen, zwei Krabat-Mitglieder, die kamen dort zur Toilette und da musste man noch über den Hof gehen. Da haben sie dann diese Frau gesehen, haben noch die Polizei und Rettungsdienst verständigt. Also es gab dann auch Zeugen und man ist dann relativ schnell auch zu dem Täter gelangt.
Aber das war so ein Fall, da war Stillschweigen.
Ja, ja. Ich habe ja damals noch in der Lokalredaktion in Hayerswerda gearbeitet, glaube ich. Ja, ja. Nichts erfahren. Also zumindest zu den Details nicht. Natürlich, die Mundpropaganda war immer da. Ja.
Was sind die Merkmale eines Falls, wenn du ihn liest, wo du sagst, das ist was, das mache ich zur Geschichte im Buch?
Ich kenne ja die Fälle nicht, nicht vorher, sondern ich habe auch dank meiner guten Kontakte hatte ich ja dann auch Leute, die mir gesagt haben, was da passiert ist. Also zum Beispiel der Staatsanwalt Horst Helbig, der ja für Kapitalverbrechen schon zu DDR-Zeiten zuständig war. Der ehemalige Chef der Morduntersuchungskommission, Hans Jakobitz beispielsweise. Durch meine Arbeit als Chefreporter bei der Lausitzer Rundschau war zum Beispiel Polizei und Justiz eines meiner Aufgaben.
Klar.
Und natürlich, da hat man dann auch Kontakte gehabt. Man kannte sich, man vertraute sich. Das ist auch wichtig, ohne zu kungeln, aber man hat sich auch vertraut.
Ja.
Und als ich dann angefangen habe, mich zu beschäftigen, man müsste oder man könnte oder ich könnte solch ein Buch schreiben, eins wollte ich schreiben, dann habe ich dann mal mit dem damaligen leitenden Oberstaatsanwalt Wilfried Robinek, der hat mir sozusagen erstmal den Weg geebnet, überhaupt an diese Akten zu kommen. Das war damals, als ich angefangen habe, etwas leichter als es heute ist. Heute ist es nahezu nach der Datenschutzgrundverordnung nahezu unmöglich.
Ah, da wollte ich nochmal drauf kommen. Können wir nachher nochmal darüber reden? Ja. Also und da gibt es kein Merkmal, wo du sagst, jetzt das muss besonders spektakulär sein oder so, sondern es ist.
Ich weiß ja nicht, ob es besonders spektakulär ist. Ja. Natürlich habe ich auch die eine oder andere Geschichte weggelassen. Teilweise aus Platzgründen, aber weil sie dann eben wirklich nicht so prickelnd war, wie man sich das vorstellt. Ich meine, das passiert auch, wo man sagt, ne, so dolle ist es nicht. Mhm. Aber das waren ganz, ganz, ganz wenige Fälle.
Ja. Aber jetzt können wir nochmal drauf kommen. Wie kommst du denn zu den Akten? Kannst du das verraten? Ist das legal?
Ganz legal. Ja. Ich hab eine Akte bei der Generalstaatsanwaltschaft. Da ist das ganz genau geprüft worden. Nach der Strafprozessordnung ist das geregelt, wer zu welchen Motiven Zugang zu Akten hat, zu Teilakten beispielsweise oder zu vielen Akten. Und da ist das sozusagen juristisch entschieden worden. Und der Professor Rautenberg, der hat in dem Vorwort auch geschrieben, dass es sozusagen das Verdienst dieser Bücher ist. Will mich ja nicht loben, macht man ja nicht, ne? Aber das ist ein Verdienst dieser Bücher. Also das war auch mein Anliegen, zu zeigen, dass auch in der DDR es Kapitalverbrechen gab. Und eben mit diesem Sicherheitsgefühl, was die Leute hatten, das gab es ja in der DDR nicht. Mit diesem Urteil auch ein bisschen aufzuräumen und zu sagen, ja, es gab in der DDR auch alles. Und wenn auch nicht in den großen Umfängen, aber so war nicht so. Ich glaube, in der Bundesrepublik gab es auf 100.000 Einwohner gerechnet 1,2 Mordfälle, in der DDR auf 100.000 Einwohner, ich glaube 0,8 oder so, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe.
Also gar nicht so große Unterschiede,
hätte man nicht gedacht. Nein, nicht so große Unterschiede.
Sieh an. Und dann muss man sich das wie vorstellen, du bekommst die Akten nach Hause oder musst in einen Raum gehen, wo du dich hinsetzen musst und abschreiben musst. Wie funktioniert das?
Also erstmal brauchst du das Aktenzeichen. Mhm. Ohne Aktenzeichen findest du nichts. Also, wenn ich du sage, meinte ich die, die damit beschäftigt sind. So, und da hat mir eben beispielsweise der Staatsanwalt Horst Helbig, ein äußerst akribischer Mensch, ein akribischer Ermittler, der erstmal ein unglaubliches Wissen hat, was er im Kopf gespeichert hat, aber der hat dann eben auch in seinem Kalender immer mal hingeschrieben, die Tat und Aktenzeichnung, und so ist man dann reingekommen. Ne? Mhm. Und das braucht man unbedingt, das war sogar teilweise nicht so ganz einfach, weil die Akten nach der Wende so ein bisschen ausgelagert wurden. Die waren dann alle bei der Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg, und da hat mich der Archivar, der hat mich da mal mitgenommen, und da lagen die ganzen Akten im großen Keller, noch nicht besonders eingeteilt und aufgeräumt. Ja, das war dann schon eine schwierige Zeit. Aber ich muss auch sagen, die Unterstützung gerade der Justiz, die war schon sehr, 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 sehr groß.
Ja. Das ist ja eine spannende Frage, ob das überhaupt unterstützt wird oder ob du sagst, lass die Sachen ruhen, die sind so alt, oder ob die Leute sagen, nee, es ist schon wichtig. Es ist schon wichtig, dass da jemand nochmal die Geschichten erzählt, damit sie halt auch bekannt werden.
Kann man mal gucken.
Ich glaube, hier steht das. Jetzt wird im Buch gewühlt.
Ja.
Wichtige Stelle.
Nee, finde ich jetzt nicht. Also ich wollte mal vorlesen, was der Generalstaatsanwalt in einem Vorwort geschrieben hat. Aber ich habe es ja eigentlich schon erläutert.
Ja. Also es ist wirklich dann eine Sache, da wo man sagt, ja, das sind Zeitdokumente. Das lohnt sich, die auch nochmal für die Öffentlichkeit aufzuarbeiten.
Ja. Das gehört eben auch zum, leider gehört das auch zum Leben. Aber man muss auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass diese Häufigkeit begründet ist in Sexualdelikten, Missbrauch von Kindern, gab es auch in der DDR, und Alkohol. Das waren so, der Hintergrund der Täter.
Ja.
Der Täterinnen, muss ja sagen, es gibt ja auch Frauen, die morden, und der Täter.
Du hast noch eine Buchstelle mitgebracht, da will ich unbedingt drauf eingehen. Das ist ein spannender Fall, der hat auch eine menschliche Pointe, will ich sagen. Also auch etwas, wo ein bisschen was Versöhnliches am Ende bei rumkommt. Vielleicht erzählen wir mal kurz, dass wir zu dem Fall kommen. Worum geht es?
Ich würde jetzt mal, ist gar nicht so viel, zwei Seiten würde ich mal einfach vorlesen.
Na klar,
los geht's. Ich sage auch nicht den Titel dieses Buches, und dann können wir
uns. Du musst sie alle kaufen, dann bittet man's.
Dann können wir uns darüber unterhalten.
Ja.
Der schlanke Mann mit seinen zwei Begleitern, die ihn rechts und links flankieren und ihn den kurzen, tristen Gang entlang führen, geht erhobenen Hauptes. Das schwarze Haar von einst ist grau, ja nahezu weiß, und es ist lichter geworden. Der Mann ist blass im Gesicht, das schon lange keinen Sonnenstrahl mehr abbekommen hat. Seine Gestalt wirkt ausgemergelt und krank. Dabei wurde er erst vor ein paar Tagen 34 Jahre alt. Er wurde in der Lausitz in Bernsdorf geboren und wohnte zuletzt in Hoyerswerda, der aus einem Plattenbauwänden platzenden Kreisstadt im Bezirk Cottbus. Der junge Mann in zweiter Ehe verheiratet und Vater von drei Söhnen. Das jüngste Kind ist knapp ein Jahr alt. Doch er hat den Sohn nicht ein einziges Mal in den Arm halten, ihn nicht an sein Herz drücken, nicht sein Lächeln sehen oder auch sein Weinen hören können. So lange ist er bereits weg von zu Hause. Vor drei Wochen, am 17. Juni 1975, hatte Egon Glombig, und der Name ist authentisch, mit Genehmigung seines Sohnes, hatte Egon Glombig Geburtstag. Sicher gehen ihm jetzt an diesen bedrückenden, unheil ausströmenden Ort die herzlichen Glückwünsche seiner Ehefrau und seiner Eltern, die er mit der Post erhalten hat, noch einmal durch den Kopf. Die beiden Begleiter an seiner Seite werden langsamer, bleiben hinter ihm stehen. Der Mann, der nahezu geräuschlos und unbemerkt von seinem Opfer durch eine Tür links von ihm in den düsteren Kellergang getreten ist und der nun hinter ihm steht, hat einen Revolver in der Hand. Es ist eine Walter P38 mit aufgeschraubten Schalldämpfer, eine Selbstanfertigung denn eine solche Pistole ist eigentlich nicht mit einem Schalldämpfer ausgestattet. Die dicken Wände des alten Gemäuers schlucken den dumpfen Knall. Der Schuss ist zielsicher gesetzt. Die Kugel dringt oberhalb des Nackens in den Hinterkopf des Opfers ein. Der Schütze versteht sein Handwerk. Der Delinquent fällt nach vorn auf das Gesicht. Aus dem Einschussloch tropft ein wenig Blut. Das ist die Geschichte, die eigentlich mit den Kriminalfällen, die ich ansonsten beschrieben habe, aus der Reihe tanzt und aus der Reihe fällt. Der Mann, Ivan Glombek, war einst Mitarbeiter der Staatssicherheit. Mhm. Er ist hingerichtet worden in der zentralen Hinrichtungsstätte in Leipzig. Dann ist das
also
alles...
Also wir haben hier gerade einen staatlichen Mord sozusagen.
Das ist ein staatlicher Mord. Ja. Ich komme noch darauf. Ja. Das war alles akribisch vorbereitet. Dann fuhr ein Barkas B-1000, ein Alavels-Fahrzeug, fuhr dann raus aus dem Gefängnis, wo die zentrale Hinrichtungsstelle war, fuhr zum Südfriedhof in Leipzig. Dort ist er im Krematorium verbrannt worden. Und das war's. Dann waren die Spuren ausgelöscht. Und sein Sohn, Rai Klausch, ist dieser Sache nach der Wende nachgegangen. Mhm. Und von ihm habe ich diese Informationen und die Akten auch bekommen. Egon Glombek war ein sogenannter Aufklärer bei der Staatssicherheit. Er hatte Kontakte. Sein Aufgabengebiet war der Bundesnachrichtendienst, also diese Beobachtung. Aber aus persönlichen Motiven und aus Enttäuschung und was es so alles gab, er hat sich förmlich gerissen bei der Staatssicherheit zu arbeiten, aber dann wurde er sehr schnell enttäuscht. Da gab es Kungeleien unter den Vorgesetzten und unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und so weiter. Und dann hat er die wahnsinnige Idee gehabt, jetzt biete ich mich dem Bundesnachrichtendienst an.
Ja.
Der hat zunächst gar nicht reagiert und dann kam es eben doch zu Kontakten. Und dann ist er in dem Buch über viele Seiten beschrieben, ja, wenn man das im Fernsehen sehen würde, würde man sagen, das ist ein billiger Krimi. Aber da ist mit allen Geheimdienstmethoden dann gearbeitet worden. Und da wurden zum Beispiel, wurde ein Treffen in Paris vereinbart zwischen dem Bundesnachrichtendienst und dem Stasi-Mitarbeiter. Und sein Motiv war, das Motiv von dem Stasi-Mitarbeiter Egon Glombek war, er hatte gehofft, dass er vom der Bundesrepublik frei gekauft wird. Mhm. Und das ist eben nicht passiert. Ja. Und sein Sohn, Reik Klausch, ich habe ihn gefragt, wieso heißen Sie denn Klausch und nicht Glombek? Sagt er, ja, die Staatssicherheit wollte den Namen Glombek nicht mehr hören und deshalb habe ich dann oder musste ich den Namen meiner Mutter annehmen. Mhm. Und wir haben viele Gespräche geführt. Und was mich sehr beeindruckt hat, war, dass Rai Klausch gesagt hat, ich bin gegen die Todesstrafe. Mhm. Grundsätzlich gegen die Todesstrafe, weil es gibt Beispiele, es gibt Fälle, wo Gerichte auch sich geirrt haben. Und dann ist der Mensch aber tot. Und er sagte, ich hätte meinem Vater sehr viele Fragen stellen wollen. Ja, zum Beispiel, warum hast du dich mit der Stasi eingelassen? Du wusstest doch, was Geheimdienste, was das bedeutet. Warum hast du das deiner Familie angetan? Was hast du dir da versprochen? Und diese, so hat er das gesagt, diese Fragen konnte ich meinem Vater nicht mehr stellen. Und ich habe dann als ich das Buch vorstellen durfte bei einer Buchlesung. Da hatte ich mit dem Rai Klausch vereinbart, wenn er kann, sollte er doch bitte teilnehmen. Ja. Und es wusste niemand, dass er da war. Und dann habe ich an dieser Stelle dann Rai Klausch nach vorne.
Der ist gekommen.
Rai Klausch nach vorne gebeten. Und dann haben wir darüber diskutiert. Und es war still ist es bei solchen Vorlesungen, bei solchen Buchlesungen in aller Regel, ja. Aber es war mucksmäuschenstill. Und man hat gemerkt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer doch sehr beeindruckt waren, mit welcher Sachlichkeit Reik Klausch dort auch aufgetreten ist. Und was ich mir auch nicht habe so richtig vorstellen können, ist, er hat dann gesagt, dass die Unterstützung nach der Wende, die Unterstützung der Behörden in der Bundesrepublik gleich null waren. Mhm. Es gibt zum Beispiel an dem Südfriedhof eine Gedenktafel für die Opfer des Stalinismus in der DDR. Und da steht auch der Name Egon Glombeck drauf. Sagte, aber wir sind bei der Einweihung dieser Gedenktafel sind wir nicht eingeladen worden. Mhm. Ah, und er hat dann auch erzählt, dass seine Mutter sehr, sehr am Tod ihres Sohnes zu kauen hatte und dass sie dann nach der Wende eben doch viele ehemalige Kollegen von Egon Glombeck dann gesehen hat, denen es relativ gut ging und sie hatte dann auch psychische Probleme. Das ist alles sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und das ist so etwas, was ich mir nicht vorstellen konnte. Ja.
Und das fasst natürlich an, ich glaube. Mhm.
So, aber menschliche. Es gab ja dann noch, sozusagen ein Happy End. Ja. Das Buch endet mit einem Nachwort. Die Frau von Egon Glombeck hatte dann nochmal geheiratet, hat einen Jungen geboren, ne? Ein Jahr hat er ja nie gesehen. Der Halbbruder, haben sie versucht, Reik Klausch und der hat noch einen Bruder, mit dem Halbbruder Kontakt aufzunehmen. Aber der hatte relativ wenig Interesse. Und kurz vor Weihnachten, habe ich eine Info gekriegt von Reik Klausch im Zusammenhang mit beruflichen Kontakten. Es ging um die Installation der Papierfabrik in Schwarze Pumpe. Hat er mit einer Firma verhandelt und da kam heraus, dass der Stellvertreter des Geschäftsführers sein Halbbruder ist.
Sein Halbbruder?
Der Halbbruder.
So klein ist die Welt.
Der Stellvertreter von dem Geschäftsführer, nicht der Geschäftsführer, sondern der Stellvertreter. Und dann ging irgendwann mal am nächsten Tag die Türe auf und dann trat der Halbbruder ins Büro und die beiden, so hat das Reik Klausch mir geschildert, sie haben sich erstmal angeschaut, sind sie dann in die Arme gefallen und haben, Männer weinen ja nicht so gerne, und sie haben dann geweint und waren also sehr froh, dass man endlich nach diesen vielen, vielen Jahren dann doch diesen Kontakt gefunden hat. Und dass das Buch ein bisschen dazu beigetragen hat, ja, kann man schon ein bisschen stolz sein.
Ja, sehr schöne Geschichte, sehr schöne menschliche Pointe eines ja gruseligen Falls. Ja. Was ist jetzt in der Mache? Gibt es Fortsetzungen? Es gibt inzwischen, ich weiß gar nicht, ich muss auf den Tisch schauen. Sind es alle
sieben Bücher?
Sieben sind es inzwischen, liegen auch alle hier auf dem Tisch.
Ja.
Gibt es ein achtes? Ist das in
der Mache? Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht.
Ist erzählt?
Ich bin jetzt schon alt genug, kann mich ein bisschen zur Ruhe setzen und den einen oder anderen Fall hätte ich schon noch im Kopf.
Ja.
Aber in einem Fall.
Da fehlt das Aktenzeichen, oder?
Nee, ich habe sogar ein Aktenzeichen, sogar nur die Akte so. Fehlt.
Ah, verstehe.
Und außerdem, ja, es war ja schon angedeutet, es ist mittlerweile schwieriger geworden, an solche Akten ranzukommen. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich auch diesmal von der Staatsanwaltschaft in Cottbus, von der Petra Hertwig, die jetzt gegenwärtig die Behörde leitet, oder auch von der Generalstaatsanwaltschaft, die ja in der Führung mehrfach gewechselt hat, aus bestimmten Gründen, sehr große Unterstützung hatte.
Ah, okay.
Und da muss ich, vielleicht habe ich das ein oder andere in den Büchern noch auch richtig gemacht.
Sind denn alle spektakulären Fälle der DDR drin oder sind da Wünsche offen geblieben, weil was fehlte, die Akte oder das Aktenzeichen oder der Zugang?
Na, eigentlich das, was mir bekannt war, durch Horst Selbig, der das wusste, oder den erwähnten Hans Jakobitz. Da habe ich eigentlich alles soweit aufgearbeitet. Wie gesagt, der ein oder andere Fall war dann nicht so für eine Veröffentlichung bestimmt. Aber das hatte was mit dem Tatgeschehen zu tun und nicht, weil da irgendwas zu verschweigen gewesen ist. Aber ich denke mal, 7 Bücher sollten dann doch auch genug sein.
Stattliche Zahl seit 2010, muss man sagen.
Ich wollte nur ein Buch schreiben. Übrigens, wie bin ich darauf gekommen? Hatte ich ja schon erwähnt, dass ich nicht daran geglaubt habe, dass das, was in der Bundesrepublik war und dieses, das gab es nicht in der DDR. Dem wollte ich nachgehen, ob das wirklich so stimmt. Aber es gab auch noch einen zweiten Anstoß. Dorothea Kleine, vielen Krimi-Freunden im Bezirk Cottbus sicherlich bekannt. Ja. War ja eine sehr, sehr gute Schriftstellerin und letztlich auch Kollegin, die ich auch mehrfach bei Gerichtsverhandlungen nach der Wende gesehen habe.
Auch meine. Ich habe früher beim Radio mit ihr zusammen.
Ja.
Bei dem Sender, wo ich mal war.
Ja, und als
Gerichtsreporterin.
Ja, und ich habe große Hochachtung vor Dorothea Kleine gehabt. Und habe immer noch große Hochachtung. Aber irgendwie kam mir dann mal die Idee, naja, Dorothea Kleine, die ist ja dann gestorben. Und dann dachte ich mir, versuch doch mal, ob du das auch kannst. Mhm. Und es ist ein Unterschied, ob man journalistisch einen Gerichtsbericht macht oder ob man sozusagen ein Buch schreiben will. Aber es war eine Anregung und das war der Anstoß für mich zu sagen, komm, du kannst dich jetzt nicht auf deinen alten Teil setzen, also versuche mal, sowas zu machen.
Ja, und es ist sehr, sehr gut geworden. 7 Bücher, unheimlich viele Fälle. Es sind ja mehrere in einem Buch, es ist nicht ein Buch über einen, sondern
es sind über 100.
Ja, also das lohnt sich wirklich. Jetzt müssen wir natürlich noch dazu sagen, wo sind die Bücher erschienen? In welchem Verlag, wo muss man hin?
Also die ersten Bücher sind erschienen im Verlag Das Neue Berlin, gehört zur Eulenspiegel Verlagsgruppe. Zu dem Verlag möchte ich nicht mehr sagen. Ich habe jetzt einen sehr guten Verlag, den B-Buch Verlag, Bild und Heimat. Mhm. Und da klappt das wunderbar. Wunderbare Lektorinnen gehabt, die mir viele Dinge dort sozusagen verbessert haben. Also das war eine wirklich ganz fantastische Zusammenarbeit. Als Autor von solchen Büchern bist du ohne einen guten Lektor nur den halben Preis wert.
Ja. Also einfach mal googeln am besten nach Wolfgang Swart. Bücher gibt's nur von dir in dieser Reihe, noch keine anderen. Vielleicht kommt ja irgendwann mal noch was anderes dazu.
Ja, also da müsste ich mich sehr, sehr in mich selber täuschen. Aber ich glaube nicht, weil es ist natürlich auch mit Stress verbunden. Ja. Also meine Frau hat mich dann so knappes halbes Jahr nachts immer sehr, sehr spät im Bett begrüßen können, weil ich bin eine Eule. Ich kann nur abends nach der Tagesschau bin ich meistens in mein Kabüffchen hochgegangen und habe mich da hingesetzt und dann lagen die Akten überall verteilt, auf dem Fußboden, auf dem Stuhl und so weiter. Und dann habe ich geschrieben. Manchmal bloß eine Seite, weil du dich erstmal einlesen musstest. Ja. Manchmal 4 oder 5 Seiten. Aber so 4 Monate und mit Korrekturen und so weiter. Also ein halbes Jahr braucht man dann schon nur für das Schreiben.
Ja.
Also bis vom ersten Strich oder von der ersten, vom ersten Wort bis, dass das Buch fertig ist. Die Zeit davor, die zählt man dann nicht mit.
Ja. Was machst du jetzt, wenn du diese nächtlichen Schreibwutanfälle nicht mehr hast?
Na, es war ja nicht immer nur Vergnügen. Es war auch manchmal schon ein bisschen, du musst ja deinen Termin halten, um das Manuskript abzugeben. Ja, ich hoffe, dass Corona sich bald mal gelockert wird, die Lockdown-Maßnahmen, die ich übrigens nachvollziehen kann. Auch aus privaten Gründen das sehr nachvollziehen kann, weil Corona ist nicht nur eine mittlere oder eine leichte Grippe, sondern Corona ist wirklich, wirklich schlimm. Es dürfte ja bekannt sein, dass mein Sohn an Corona erkrankt ist, schwer erkrankt war. Es geht ihm inzwischen besser. Dass ich dann auch wieder mal eine Buchlesung machen kann, mich mit Leuten darüber unterhalten kann, über das, was ich geschrieben habe. Das ist sehr, sehr anregend. Ich habe übrigens bei der einen oder anderen Buchlesung dann auch gemerkt, dass Angehörige von Tätern mit im Auditorium gesessen haben. Also sogar ein Täter hat meines Wissens mal mit drin gesessen, aber es gab dann nie irgendwelche Kontakte.
Keine Reaktion.
Oder so. Oh, okay. Ja. Ohnehin ist das so bei solchen Buchlesungen, wird relativ wenig gefragt. Meistens wird dann gefragt, wenn die Buchlesung zu Ende ist.
Ja,
ja, aber da sind auch Frauen sehr intensiver unterwegs, als das Männer sind. Hm. Haben wir noch ein bisschen Zeit?
Ja.
Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich in zwei Fällen Kontakt hatte mit Hinterbliebenen. Und das geht auch in den Büchern, geht das viel zu sehr unter, welche Auswirkungen das hat auf Angehörige, weil die Akten sind täterorientiert.
Ja.
Ja, es geht darum, den Täter zu überführen. Also man erfährt eigentlich von den Opfern relativ wenig und man erfährt relativ wenig vom Umfeld. Aber es gab zwei Fälle beispielsweise. Der eine ist in der Nähe von Hoyerswerda passiert, wo ein Mädchen praktisch vor der Haustür ermordet wurde von einem Jugendlichen aus der Nachbarschaft. Und da bin ich dann mit meiner Frau mal hingefahren. Ist dann gut, wenn man eine Frau an der Seite hat, dann ist das vielleicht doch etwas emotionaler. Und die Familie wäre fast daran verbrochen. Und was erstaunlich für mich war, dass die Frauen in diesen Fällen eigentlich der stärkere Part sind. Mhm. Männer, es werden viel, viel schlechter mit so einem Schicksal, können diese Schicksale viel, viel schlechter verarbeiten. Aber sie hatten ja noch ein Kind und die Mutter hat mir da erzählt, ich musste einfach auch für unseren Sohn da sein. Und die Ehe wäre fast in die Brüche gegangen. Und im zweiten Fall war im heutigen Elbe-Elster-Kreis passiert, wo der Hausmeister aus einer benachbarten Kinderkrippe in das Nachbarhaus eingestiegen ist. Bei ihm in der Kasse war wieder mal Ebbe, in der Familienkasse. Und da dachte er, das war so eine Art Villa und da ist bestimmt was zu holen. Da ist er dort eingestiegen, durchs Kellerfenster. Mhm. Und hat das Haus durchsucht und da kam er urplötzlich in so ein Wohnzimmer und da schlief die Tochter der Familie. Und die ist natürlich munter geworden und dann hat er sie gewürgt aus Angst vor Entdeckung, hat ein Sexualverbrechen vorgetäuscht und ist dann aber auch überführt worden. Und auch bei dieser Familie war ich. Und das war eine ganz schwierige Geschichte. Sie haben dann noch ein zweites Kind bekommen nach dem Tod. Das hatten sich beide sehr, sehr genau überlegt. Und da war zum Beispiel eine Überlegung, wird eventuell das Kind, was dann geboren wird, uns später mal den Vorwurf machen, dass es ja nur auf der Welt ist, weil die Tochter ermordet wurde. Aber nein, das ist nicht eingetreten und die Familie hat das dann sehr gut verarbeitet. Aber zum Beispiel auch Nachwirkungen. Die Frau hat mir gesagt, ja, sie hat das am Ende alles gut verkraftet, sie fährt auch wieder Auto, aber sie kann nicht auf der Autobahn fahren. Mhm. Warum auch immer, sie hat höllisch Angst vor der Autobahn, wobei die Autobahn mit dem Fall ja, mit dem Tod ihres Kindes nichts zu tun hat. Aber so, das sind dann psychische Nachteile und Auswirkungen, die viel zu oft vergessen werden.
Ja. Also aus der Opferperspektive wird ja sowieso viel zu wenig erzählt. Und das ist ja generell so, auch in den Medien.
Ja.
Auch wenn über Fälle berichtet wird, dann wird ja kaum darüber berichtet, was ist mit den Opfern passiert, was ist mit der Psyche der Menschen passiert.
Ich konnte auch immer verstehen, wenn Angehörige nicht geantwortet haben auf meine Bitte oder wenn sie gesagt haben, nee, wir möchten nicht. Das muss man einfach akzeptieren und das ist auch sehr verständlich.
Ja.
Ich wüsste auch nicht, wie ich in solchen schlimmen Fällen reagieren würde.
Ja. Faszinierend, allgemein, dieses Thema, muss man sagen, können Stunden drüber sprechen. Ja, es gibt ja so viele Dinge, die wir sprechen
können. Eigentlich, was Schönes. Zum Beispiel, eine kleine Anekdote, Pinoselmord wird vielen Menschen in der Region hier was sagen, als am Pinoisee, also in der Nähe von Guben. Yvonne, so hieß das Mädchen, beim Gang am Ufer lang aufgelauert wurde von einem Mann, der dort bei seiner Mutter war im Häuschen. Der hat die gesehen und ist ja hinterher und hat sie dann gewürgt in so einem Gebüsch. Und sie wurde dann spätabends gefunden, war aber bewusstlos und sie konnte auch nicht mehr im Karl-Thiem-Klinikum nicht mehr gerettet werden. Und dieser Mann, der hatte sozusagen eine Vorgeschichte aus der DDR, hat in Guben mehrfach schon mit Frauen belästigt und auch vergewaltigt, ist verurteilt worden. Und ich war mit meiner Frau dort am Pinoer See, wollte mir die Örtlichkeiten mal anschauen. Und sehr bewegend da sind wir den Weg entlang und dann links hat man gesehen, da steht eine Tafel und eine Gedenktafel. Yvonne ist dann und dann geboren, dann und dann getötet. Und die Bitte, Eltern, Nachbarn, achtet auf die Kinder. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr nachdenklich. Und wie das so ist, da kam dann uns eine alte Frau entgegen mit einem Rollator, ein Handy im Rollatorkorb. Und das war dann die Mutter des Täters.
Des Täters?
Die Mutter des Täters, ja. Der war ja bei seiner Mutter dort übers Wochenende waren sie dort. Ja, und mit mir hat sie nicht gesprochen. Hm. Mit meiner Frau, wie das an der Frau ist. Aber sie hat dann auch gesagt, naja, mein Sohn, der hat so viel Schlimmes gemacht und sie hat auch keinen Kontakt. So hat sie das zumindest gesagt, auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Das war so ein spektakulärer Prozess, der ewig lange gedauert hat. Der eine oder andere kann sich daran erinnern. Der ist nach dem 23. Verhandlungstag ist er dann abgebrochen worden, weil der Vorsitzende Richter wegen Befangenheit abgelöst wurde durch eine andere Kammer. Da gab es einen Lokaltermin bei der Gerichtsverhandlung und da hat er auf dem Dach eines Autos hat er dann sozusagen Notizen gemacht, weil er diesen Ortstermin dann kurzfristig abgesagt hat, weil ein Berliner Anwalt sich, soweit es publik wurde, für diesen Tag das Hausrecht in dem häuslichen Umfeld dort gesichert hatte und dann hätte er sozusagen bestimmt, was das Gericht hätte machen können oder nicht. Und da hatte der Richter so ein bisschen auf dem Dach eines Autos, das hat er das dann notiert, abgebrochen und auf die Frage, warum machen sie denn das? Und da hat er gesagt, naja, Gerichte entscheiden sich dann auch mal anders. Und dann ist der Prozess abgebrochen worden und dann ging das alles von vorne los. Das hat, glaube ich, 3 Jahre oder so gedauert. Okay. Nochmal als Hinweis, Gerichtsverhandlungen in der DDR dauerten in aller Regel 3 oder 4 Tage in der Mehrheit. Gab auch Fälle, gibt ja ein Buch, Mord ohne Mörder heißt das, wobei der Titel eigentlich Quatsch ist, weil wenn ein Mord war, gibt es einen Mörder. Ja. Aber da ist das durch, ich glaube, zweimal zum obersten Gericht der DDR gegangen und letztlich ist der Mann freigesprochen worden. Er ist einfach ein freier Mann. Das muss man auch akzeptieren. Also es ist nicht so, dass so Urteile einfach so durchgewunken wurden. Ja. In aller Regel hat sich damit in jedem Falle, gerade bei diesen Kapitalverbrechen, auch das oberste Gericht der DDR befasst.
Ja. Nun sind das ja alles Fälle, die liegen schon eine ganze Weile zurück in deinen Büchern. Interessierst du dich auch für aktuelle? Schaust du da hin oder ist das alles für dich nicht so interessant?
Jetzt habe ich damit nichts mehr zu tun.
Also du bist
jetzt
nicht im Gerichtssaal.
Gibt es andere Redakteurinnen und Redakteure, die das machen? Nein, das mache ich nicht. Ich mache es noch für die Lausitzer Rundschau schon ein bisschen Handball, ein bisschen und der ein oder andere Fall aus den Büchern wird ja dann auch publiziert. Und gibt da so eine Serie, im Magazin. Ja, da werde ich auch hin und wieder mal darauf angesprochen und die Leute lesen das, wie wir schon festgestellt haben. Ja, das ist aber schön für einen Autor.
Ja, na klar. Gibt eine große Faszination generell für dieses Thema True Crime, wahre Verbrechen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Also es ist eine richtige Welle, ne? Also in allen Medien. Das ist schon ein paar Jahre jetzt, ist nichts Neues, was jetzt in der Corona-Zeit entstanden wäre.
Ich meine, es gibt
schon
ein bisschen länger. Auch in den Büchern habe ich nachvollzogen, auch aus einer anderen Perspektive, viele, den einen oder anderen Fall, der auch bundesweit bekannt war, der rote Riesa, der Mörder von Beelitz beispielsweise, der mehrere Frauen vergewaltigt hat und umgebracht hat. In Eberswalde war das, glaube ich, so ein junger Mann, der da Jungs, der Schlechte von Eberswalde heißt das, der Jungs ermordet hat, der auch zum Tode verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Und das war so ein Urteil, wo ich gesagt habe, nein, da war die Todesstrafe ohnehin, bin ich auch ein Gegner. Aber der hätte eigentlich psychologisch behandelt werden müssen. Also dort diese Todesstrafe, die war aus meiner Sicht völlig unberechtigt. Ja, und was gab es da noch? Trabimord hatten wir uns schon unterhalten, nicht? Ist allgemein bekannt, wo dann der große Staranwalt Bossi dann mit hier in Cottbus war und ihn verteidigt hat. Ja, das sind so dann die spektakulären Fälle, die dann nochmal nachvollzogen wurden, aber teilweise auch aus einer anderen Sicht.
Ja. Es ist faszinierend, also ich habe ein bisschen quer gelesen, es ist wirklich faszinierend, wie viele spektakuläre Fälle hier aber auch uns in der Lausitz passiert sind, auch in Cottbus passiert sind, hat sich einiges angesammelt in den Jahren und ja, ich muss sagen, finde es ein bisschen schade, dass das jetzt so abgeschlossen ist nach 7 Büchern, aber ich kann es auch verstehen.
Ja, wie gesagt, es ist aus Datenschutzgründen ist das äußerst schwierig geworden. Wie gesagt, ich habe dann auch noch Unterstützung gehabt von den Staatsanwaltschaften, aber irgendwann muss man Schluss sein.
Dann nehmen wir es so hin. 7 Bücher sind es immerhin, über 100 Fälle. Wirklich mal reinlesen, absolute Empfehlung. Wolfgang Swart, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne.
Das war 0355, der Cottbus-Podcast, und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns als Radioshow hier auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronne Gersch. Ich bedanke mich auch diesmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0355, der Cottbus-Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus.
0355 und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.